Guten Tag und hallo zu einer neuen Folge vom Open Science Radio. Heute in der runden Folge 90. Wow, 90 schon. Am 28. Juli 2017 mit dabei, wie immer, der wunderbare, tausendtolle Matthias Fromm.
Guten Tag, guten Tag.
Ja, und Konrad ist auch dabei.
Yippie, ohne den ging's nicht.
Ja. Ja, die Monologe von früher, die kann man sich nochmal anhören. Das war auch gut, aber ich denke, zu zweit Unterhaltung ist schon besser. Oh Gott, bitte. Ich hab mir das angehört, Matthias. Ich habe mir deine Monologe angehört.
Ja, du und sieben andere.
Ach komm. Das braucht halt, bis es richtig losgeht.
Oh ja. Gut.
Ja, ja.
Aber immerhin, Folge 90, ne?
Ja, ist gut. Also die 100 lacht uns entgegen und vielleicht muss ich mal wieder auf eine Konferenz gehen, dann haben wir das schnell geknackt.
Allerdings, das hat in der Hinsicht extrem geholfen, aber davon ab war es einfach auch echt wirklich inhaltsschwer, gehaltvoll, sagt man, glaube ich, am sinnvollsten. Also muss ich sagen, die Gespräche, die du auf der Wikisite gehabt hast, die kleinen Einblicke, fand ich auch nochmal deutlich, ich würde sagen, prägnanter als das, was wir so an kleinen Gesprächen auf der Open Science Conference geführt haben. Ist ein bisschen natürlich auch ein anderes Publikum, ein bisschen in eine andere Richtung. Und das merkst du auch an den Antworten, finde ich. Aber das war wirklich spannend. Vielleicht, weil man auch selber nicht so richtig da war und das sozusagen dann dadurch den Einblick tatsächlich bekommen hat. Fand ich gut.
Ja. Ja, ist gut. Schön, dass du das so auch so siehst, dass da auch was für euch sozusagen Außenstehende bei rauskam. Für mich als Innen, also sozusagen von der Innenperspektive, war das auch noch super spannend, das einfach mal so dokumentiert zu haben. Und also ich hätte wahrscheinlich die ganzen Tage, in denen ich da war, wahrscheinlich irgendwie mit Leuten reden können und hätte da wahrscheinlich kaum Redundanz gehabt. Man hat das ja bei dieser kleinen Sammlung am Ende, wo ich sozusagen mal so versucht habe, so ziemlich alle mal anzupingen, wahrscheinlich, also natürlich nur Teil davon, habe ich wirklich vor die Flinte bekommen, aber einfach dieses breite Spektrum an Teilnehmern von der Wikisite war natürlich ganz enorm und das macht es super spannend. Das macht es natürlich auch in einer gewissen Weise schwierig, muss man natürlich auch sagen. Man muss irgendwie erstmal eine gemeinsame Sprache finden und derartige Sachen und jeder hat da natürlich auch unterschiedliche Schwerpunkte und Interessen, aber es ist einfach eine sehr coole Sache.
Aber gerade genau die Folge finde ich super, dass wir das auch noch mit rausgehauen haben, war ja so ein bisschen, ist bei sowas denkt man ja immer, okay, was hat denn das für einen Wert, wenn man dann sozusagen da irgendwie 20 Leute oder wie viel es am Ende waren, hat die kurz sagen, wer sie sind und was das, warum sie vielleicht da sind oder sowas. Aber was das super abbildet, finde ich, ist genau die Bandbreite und vor allen Dingen die Motivation, warum die Leute da hingehen. Und da hattest du ja echt total unterschiedliche Leute, ne? Also ja. Leute, die quasi in Projekten schon involviert sind, dann andere, die das Thema interessiert, wiederum andere, die im Prinzip bloß so ganz leichten Berührungspunkt haben und eigentlich aus einer ganz anderen Ecke kommen, aber das halt irgendwie spannend finden, ne? Das fand ich super, um da so ein Gefühl dafür zu kriegen.
Ja, genau, dass Leute auch sehen, okay, was läuft denn da und wer ist denn da eigentlich? Und ja, vielleicht auch sogar Leute, die sagen, ah, okay, da arbeitet jemand auf dem Thema, das finde ich interessant, jetzt schaue ich mal nach suche mir den mal online raus und kontaktiere ihn. Kann ja auch irgendwie jetzt eine Möglichkeit sein. Nur einfach, aber ja. Ich fand das auf jeden Fall vom Konzept her ganz nett und das kann man vielleicht bei anderen Sachen auch nochmal versuchen unterzubringen. Ja.
Finde ich übrigens irgendwie eine charmante Idee, wenn man sowas mal entwickeln würde wie Old Metrics für Konferenzen und sowas. Also dann gerne auch mit so einem, wie nennen die das, Donut oder sowas. Oder was ich noch viel, viel cooler finde, was leider jetzt Elsevier ist, was ich denke ich, kennst du PlumX? Plum Analytics?
Nein, nee, kenne ich glaube ich noch
die
nicht.
Die machen das nicht in so einem Donut, sondern die machen das in so einer Art Netzwerkblume. Na, also es sieht aus wie eine Blume und dann siehst du sozusagen die unterschiedlichen Blütenblätter sind dann die Bereiche ähnlich des Donuts zu Altmetrics, also Social Media Kommunikation, also Twitter und sowas, Blog-Kommunikation, zitierte Paper und sowas. Und sowas mal zu machen für Konferenzen, dass du sozusagen sehen kannst, wo sich jemand auf die Konferenzen und die und das Thema der Konferenzen oder Konferenzstränge, also Seminare, Workshops, Diskussionen oder sonst was bezieht und wohin das überall ausufert. Weil ich finde, das ist so ein Stückchen vernachlässigt. Wir können es jetzt ziemlich gut machen für Paper und wir können es ziemlich gut machen für Blogposts oder alles, was halt so mit so einem Pingback-System oder sowas arbeiten kann. Aber ich finde, es ist bei weitem noch nicht klar, wie Konferenzen, was für Konferenzen sozusagen inhaltlich auch nach sich ziehen und im Diskurs nach sich ziehen. Und eigentlich sind Konferenzen ja genau dafür auch angelegt, ne, den Diskurs voranzubringen, das Thema zu verbreitern. Aber ich finde, es machen sich einfach die Leute viel zu wenig Arbeit, analytisch nach so einer Konferenz mal aufzuarbeiten, wohin das eigentlich führt. Und ich finde, genau das ist eigentlich spannend, auch unter der Perspektive der Vorbereitung solcher Konferenz im nächsten Jahr.
Auf jeden Fall. Nee, vor allen Dingen auch so Sachen wie Twitter-Hashtags und solche Sachen sind natürlich auch eine super Möglichkeit. Also ich erinnere mich halt, also ich habe es jetzt dieses Jahr leider nicht geschafft, eine Doktorandin, die ich mitbetreue, die ist zur BOSC gefahren. Also hatte ich gleich beim letzten Mal, als ich da war, habe ich, glaube ich, drüber berichtet, ne? BOSC, also Bioinformatics Open Source Conference, ist Open Source. Nee, Bioinformatics Open. Wofür steht denn das eigentlich? Müssen wir nochmal nachschauen. Aber da ist auch sehr parallel sehr viel über Twitter, auch die ISMB, was sozusagen die Hosting-Konferenz da eigentlich war. Das ist natürlich sehr viel auch da abgebildet und da geht auch ein Großteil der Diskussionen, wird auch mit abgebildet und kann auch nachvollzogen werden. Das ist eigentlich ganz cool. Und du hast natürlich recht, das müsste natürlich irgendwie auch quantifiziert werden oder zumindest eingebunden werden und so auch als Möglichkeit, das den Inhalt auch nach draußen zu strahlen, nach draußen zu tragen.
Ja, also es ist halt schade, dass da noch wenig passiert, ne? Weil da ist einfach Potenzial, finde ich.
Ja, und gerade bei den, sagen wir mal, Informatikern zum Beispiel, sind die Konferenzen ja eigentlich auch eine sehr wichtigere Fläche, auch um Publikationen an den Mann zu bringen. Ja. Also das ist ja, diese Proceedings sind ja bei denen zum Beispiel eigentlich das wichtigere Publikationsmittel.
Ja.
Interessant, ja. Ja, also vielleicht springt ja jemand in Lücke oder ist schon jemand dran. Vielleicht macht das auch schon jemand, würde einfach mal anpingen. Das wäre auf jeden Fall spannend.
Vielleicht kann man die existierenden Sachen auch tatsächlich darauf anwenden. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich über die Integration von so Altmetrics und PlumX und wie sie nicht alle heißen, gibt ja unterschiedliche Ansätze da und unterschiedliche Anbieter vor allen Dingen, nicht so im Detail auseinandergesetzt, dass ich jetzt sagen könnte, ob nicht einer von denen tatsächlich auch das so implementiert hat, dass man das auch locker für Konferenzen oder ähnliche Themen aufbereiten könnte.
Weiß ich nicht. Guter Punkt. Ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir gleich ein in unsere große Sammlung an Themen für heute. Wir beginnen wieder mal mit Aktivismus. Und da hat sich jetzt viel auf rechtlicher Ebene getan. Ob es gut ist, ist eine andere Frage. Willst du es mal vorstellen?
Ja. Ist fast so ein bisschen unter dem Aspekt zu sehen, was lange währt, wird ewig gut, aber so richtig gut ist es dann vielleicht doch nicht. Wir haben ja jetzt über die letzten Monate immer mal wieder so kleckerweise gehört, dass der Bundestag auch dass einen Reformbedarf im Urheberrecht für Wissenschaft und Bildung sieht. Und da gibt es jetzt tatsächlich, und ich denke, das ist so ein Stückchen weit untergegangen in dem Nachrichtenwust der letzten Wochen, gibt es tatsächlich einen Bundestagsbeschluss, den wir auch verlinken werden, der Gesetzgebungsrang hat, der jetzt das Urheberrecht an die, und da zitiere ich, aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft angleicht. Also es geht da vor allen Dingen darum, dass urheberrechtlich geschützte Werke sozusagen im Bildungsraum und in der Wissenschaft benutzt werden dürfen, ohne dass sozusagen sonst die strengen urheberrechtlichen Regelungen greifen. Und da gibt es ein, wenn jemand keine Lust hat, die Gesetzestexte zu lesen, da gibt es auf iRights.info eine sehr gute Zusammenfassung oder eine recht umfangreiche Zusammenfassung zumindest über die konkreten Inhalte von David Pachali. Ist übrigens, wie sagt man, kurzer Shoutout. David ist sozusagen der das Thema Open Access, Open Science auf iRights.info vorrangig behandelt und schreibt eigentlich in der Regel immer sehr gute Zusammenfassungen. Kann man also immer sehr, sehr gut lesen. Ja, wie gesagt, dass die Verhandlungen zu dieser Urheberrechtsreform sind jetzt die letzten Monate, glaube ich, recht zäh gewesen. Es gab einen recht guten Vorschlag oder einen Vorschlag, der zumindest einen Gesetzesentwurf, der weitestgehend in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wurde, dass er in die richtige Richtung geht. Aber über die jetzt zurückliegende Zeit hat man dann tatsächlich auch gesehen, dass von dieser Richtung Stück für Stück auch im Detail immer mal wieder abgegangen wurde. Und das ist im Prinzip auch genau das, was jetzt als Kritik noch im Raum steht, dass nämlich im Detail die Änderungen deutlich zurückhaltend sind in vielen Bereichen. Das hat zum Beispiel in der Abstimmung zu diesem Gesetzesentwurf dazu geführt, dass sich Parteien wie die Grüne enthalten haben, dass die Abgeordnete der Linken, Petra Sitte, kennt man aus anderen Kontexten auch, das Ganze sogar abgelehnt haben, weil ihnen genau die Neuregelungen nicht deutlich genug, nicht weit genug gehen. Und da gab es ja extrem merkwürdige Auswüchse, nenne ich es jetzt mal. Ne? Mhm. Es gab diesen offenen Brandbrief des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, heißt das, glaube ich, die gesagt haben, dieses Gesetz sei eine
Enteignung, ne?
Wie bitte?
Enteignung hat.
Ja, genau. Würde die Verlage enteignen, ne? Also einen quasi einen Unrechtsbegriff, eigentlich in Deutschland zumindest in Großteilen so geprägter Unrechtsbegriff verwendet, um da möglichst viel negative Last auch mit reinzubringen. Was total. Also,
ja, das war schon sehr überzogen. Ja. Ich meine, klar, es ist ja eine Güterabwägung, ne? Ja. Sagen wir so, hier sind kommerzielle Entitäten, die vielleicht, also das ist vielleicht ein bisschen harsch, also nicht, die natürlich auch mit unterhelfen, dieses Wissen zu verbreiten, aber natürlich mit einem selbigen Abwägen, okay, wie viel kann ich rausgeben, um noch Geld dafür zu bekommen, und auf der anderen Seite natürlich die Universitäten oder sagen wir so eigentlich der ganze Rest der Gesellschaft, der natürlich definitiv vom Zugang zu diesem Wissen profitiert, und dieses Wissen ist ja auch teilweise oder größtenteils sogar von Wissenschaftlern mitunter generiert. Also gilt jetzt nicht für alles, gerade Bücher und sowas ist natürlich auch immer noch was anderes, ganz klar. Aber das ist einfach ein Abwägen. Hat man hier ein paar einzelne Profiteure oder die Gesamtgesellschaft? Und natürlich müssen auch diese einzelnen Verlage natürlich Geld bekommen, um das zu machen, was sie machen sollen. Aber man muss halt schauen, inwieweit kann man hier der Öffentlichkeit auch irgendwie, ja, mehr Rechte an diesen Sachen geben, und gerade mit dem Bildungsauftrag, den wir hier alle haben, ist natürlich wichtig, auch Zugang zu solchen Ressourcen dann zu haben.
Was positiv ist, denke ich, ist, ich habe zumindest keine Begrenzung dieser neuen Gesetzesregelung gesehen. Das war ja so ein Stückchen weit auch das Problem mit der vorhergehenden Regelung im Paragraph 52a Urheberrechtsgesetz, die ja zunächst auf ein paar Jahre, ich glaube 3 waren es, ausgelegt war und dann im Anschluss immer wieder verlängert wurde, und diese Verlängerung sozusagen immer wieder in so einen Prozess der Für und Wider, der politischen Für und Wider Argumentation sich befunden hat, und das war sozusagen langfristig eigentlich kein haltbarer Zustand. So eine Art der Beschränkung, zeitlichen Beschränkung der Gültigkeit habe ich jetzt in diesem Gesetzesentwurf nicht gesehen. So ein Stückchen kleines Problem ist, dass diese Regeln erst ab kommendem Jahr im März gelten sollen, was jetzt im Prinzip dazu führt, dass diese Übergangsregelungen, die viele Universitäten mit digitalen Semesterapparaten für die kommenden Wintersemester und sowas ja getroffen haben, weil sie genau nicht auf die zähe offizielle Regelung warten konnten, dass die sozusagen von dieser Gesetzesneuerung noch nicht gedeckt sind. Ne? Und jetzt ist so ein bisschen das die Frage, wie man damit jetzt halt verfährt, weil es gibt natürlich ganz viel, es gibt so eine Interimsvereinbarung zwischen den entsprechenden relevanten Gruppen, also der HAK, glaube ich, und der VG Wort gibt es da. Und ich denke, da wird es jetzt, ich glaube, dass die Regelung ist, dass man sich jetzt nochmal in den kommenden Wochen, Monaten zusammensetzt, um genau das nochmal zu besprechen, damit es auch dafür eine endgültige Aussage bis zum Inkrafttreten des neuen Gesetzes gibt.
Ja. Spricht mir wieder dafür, denn um diese Gesamtproblematik eigentlich zu umschiffen, wäre natürlich die Lösung Open Educational Resources, ne? Dass wir da einen großen Pool an freien Ressourcen haben, sodass das eigentlich gar nicht vonnöten ist. Klar, das ist jetzt nichts, was man einfach von heute auf morgen aus dem Boden stampfen kann, denn es gibt einen Riesenkorpus an Literatur und den kann man jetzt nicht einfach durch offene Sachen ersetzen, aber vielleicht sollte man das mal so andenken. Ich meine, man als Wissenschaftler, wenn man solche auch Lehrbücher schreibt, verdient man ja nicht wirklich viel daran, wenn überhaupt. Das ist ja eigentlich Peanuts. Wenn man das auf die Stunde hochrechnet, ist man wahrscheinlich mit, keine Ahnung, Zeitungsaustragen besser dran. Mhm. Also da geht das ja ziemlich viel für rein und von daher vielleicht, wer gerade ein Lehrbuch schreibt, könnt ihr mal überlegen, ob es da nicht bessere Mechanismen gibt, vor allen Dingen auch von der Seite bessere Mechanismen, dass wenn so ein Buch erstmal gedruckt ist und dann geändert werden soll, dann ist das sicher ein Riesenkampf. Und wenn man sowas zum Beispiel auf GitHub schmeißt oder auf irgendein Wiki, dann ist das eine Kleinigkeit. Und rein von dem Anspruch her, da auch aktuell zu bleiben und richtig zu sein, ist das wahrscheinlich eh besser. Naja, gut, das ist natürlich jetzt jedem selber überlassen und ich kann auch verstehen, wenn jemand da noch neben der eigenen Arbeit dann noch irgendwie solche Text oder Bücher schreibt, dass das dann entsprechend vielleicht auch irgendwie zu einem monetären Zugewinn führen sollte, aber ich finde es, ich kann es, um es echt zu sein, nicht nachvollziehen.
Was ganz positiv ist, wie ich finde, ist jetzt ausdrücklich geregelt zumindest, dass digitale wissenschaftliche Arbeiten auf den Werken, die üblicherweise bei Verlagen erscheinen. Ne, Thema ist da Text und Data Mining. Da war ja bislang so ein Stückchen die Fronten, dass die Forscher sagen, na, wir haben ja die Inhalte im Prinzip bezahlt, damit wir sie konsumieren dürfen. Jetzt bräuchten wir eigentlich keine neuerliche Regelung dafür, dass wir damit auch arbeiten dürfen, also auf diesen Daten, auf diesen Texten arbeiten dürfen, sie auswerten dürfen, automatisiert auswerten dürfen. Dabei werden oft Kopien angelegt und so weiter und so fort. Was Verlage natürlich komplett anders wahrgenommen haben, weil die natürlich sagen, Moment, ihr macht aber A, macht ihr da im Laufe dieser Arbeit Kopien dieser Texte, das ist ausdrücklich nicht in den üblichen Lizenzen, die wir anbieten, drin. Und B, bezieht sich die Lizenz halt auf eine Art des Konsums und deckt damit nicht automatisch andere Arten der Nutzung dieser Texte. Also es merkwürdig.
Es ist wirklich abstrus. Also muss man irgendwie wahrscheinlich reingewachsen sein, aber es ist doch so, als würde man sich ein Auto kaufen oder so, keine Ahnung, oder irgendwie eine Schraube kaufen, die kann ich nur für ein Auto nutzen und nicht für ein Bett oder so. Und das ist, keine Ahnung, irgendwie sehr eigen.
Ich meine, frag mal nach bei Schraubenherstellern.
Ist das so?
Ich befürchte, auch das ist so, Also, es ist merkwürdig. Naja, wir werden sehen, glaube ich, wie sich die Regelung jetzt A durchsetzen lässt, B, was passiert, wenn sie mal in Kraft ist. Und dann wird sich, glaube ich, auch abzeichnen, an welcher Stelle da jetzt die neue Regelung, die Reformen ausreichend gewesen sind und an welcher Stelle sie hätten deutlich Forscher sein müssen eigentlich.
Ja, gut, also noch einiges vor uns. Auch, wir begeben uns jetzt auch wieder so ein bisschen auf das juristische Parkett. Wir sind immer noch im großen Abschnitt im Aktivismus, aber können da noch ein bisschen mehr Grundlage für diese ganze Sache bieten. Es geht wieder um eines unserer Lieblingsthemen, Sci-Hub. Wir erinnern uns, was ist Sci-Hub? Wenn man gemein ist, könnte man sagen, eine große Piraterie-Plattform für wissenschaftliche Verlage, für wissenschaftliche Publikationen. Wenn man es netter sagen möchte, eigentlich die einzige Datenquelle, die so ziemlich alles erschlägt, was man an wissenschaftlicher Literatur braucht. Und diese Aussage, die ich gerade gemacht habe, sozusagen ziemlich alles, was es dort draußen gibt, war bisher nicht wirklich belegt. Und es gibt jetzt einen schönen Artikel dazu, ist bisher nur als Preprint auf verfügbar bei PJ Preprints. Aber das zeigt ziemlich deutlich, dass eigentlich ein Großteil der Literatur da draußen wirklich als, also dort auch abgelegt und abgerufen werden kann. Und das ist schon ein heftiges Statement. Wir wissen, es wird weitreichend genutzt, dafür gab es ja auch schon Untersuchungen und sogar Paper dazu. Jetzt ist auch relativ klar, dass das auch ein Großteil der Sachen überhaupt da zur Verfügung ist. Es gibt einerseits diesen Artikel oder momentan halt das Manuskript als Preprint auf PJ. Es gibt auch dazu, das hat ausreichend Wellen geschlagen, auch von Science ein Interview mit dem Senior Author, mit dem, wie heißt der, Himmelstein, das ist der Vorname, habe ich jetzt gerade nicht parat. Auf jeden Fall, der wurde dort interviewt und es scheint wohl wirklich so zu sein, als seien 69% der Artikel, also wissenschaftlichen Artikel, dort zu finden. Und um diese Zahl natürlich zu gewinnen, musste man erst einmal wissen, wie viele gibt es überhaupt. Das haben sie über Crosshalf gefahren und auch noch ein bisschen rumgetrickst und so. Aber das heißt, sagen wir mal, knapp 70% der wissenschaftlichen Literatur ist dort zu finden. Und das ist schon enorm. Und die haben auch Plots, wo sie zeigen, wie schnell die Sachen dort entsprechend landen. Und sie sagen auch, dass geschätzt 99% der Anfragen, also ich gehe mit einer DOI hin und frage, ist diese Publikation verfügbar und bekomme sie dann, für 99% ist das erfolgreich. Und das ist natürlich auch eine sehr große Ausbeute. Man muss auch sagen, dass dass das natürlich auch ein bisschen abhängt vom Genre, in dem man sich bewegt. Bei den Chemikern zum Beispiel, wo Open Access nicht so weit verbreitet ist, ist das zum Beispiel sehr viel höher. Währenddessen bei Computer Science ist es geringer, weil die aber auch automatisch sehr viel mehr Open Access Artikel schon haben. Aber es ist eine sehr interessante Studie und zeigt doch, dass sich Sci-Hub zu einem enorm wichtigen Tool entwickelt hat. Und was auch lustig dabei war, dass das, was wir schon mal an anderer Seite gesehen haben, diese ganzen Verklagungen, wie sagt man, Anklagen von den Verlagen, zu denen wir gleich noch kommen werden, die helfen. Clara Barbara Streisand-Effekt. Das heißt, das bringt Medienaufmerksamkeit, das bringt mehr Leute, die das sehen und dann kennen. Und der Autor geht auch so weit, dass er auch als wichtiges Tool sieht, was vielleicht, wir haben es hier in diesem vielleicht etwas überzogen, dass wir sozusagen einer wie nennen Sie es denn hier nochmal, Vermaledeit? Auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall relativ wichtig wird, auch als Zugangspunkt zu diesen Sachen, dass man sozusagen jetzt muss ich doch echt mal schauen, jetzt habe ich es ja angefangen, jetzt muss ich es raussuchen, Post, damit. Okay, ich komme nicht mehr drauf, aber dass wir damit uns eine neue Ära letztendlich bewegen und diese Journale oder diese Bezahlen für solche Sachen vielleicht damit wirklich auch ein Ende hat. Ja. Genau, hier steht sogar im Titel. Also sozusagen, dass dieses Bezahlmodell damit wahrscheinlich sterben wird. Also könnte sehr gut sein, ist die Frage, ob dann, das ist ja nicht einfach mal sozusagen umzulegen, aber es zeigt zumindest auf, wie die Sache laufen könnte und dass so ein zentrales Repositorium ja einfach das ist, was wir benötigen und was eigentlich ideal ist. Und Autor meint auch hier entsprechend, dass nur wenige Libraries wirklich 100% Access haben. Und das wurde, dafür wurde auch auf Twitter kritisiert, denn es gibt nämlich wahrscheinlich keine einzige universitäre Library, also die diese Coverage hat. Jetzt muss ich es mal vielleicht in Deutsch sagen, es gibt keine einzige Bibliothek, die diese Abdeckung von der wissenschaftlichen Literatur aufweisen kann. Und das ist einfach klasse, dass jetzt theoretisch jeder diese Abdeckung haben kann, einfach indem er dazu Sci-Hub geht. Müssen wir es noch irgendwie absichern? Wir finden das natürlich nicht gut, das ist total illegal und man sollte das nicht machen. Ja. Nee, ihr kennt unsere Meinung diesbezüglich und ich denke, es ist illegal, ist die Frage, ob es moralisch ist und das ist es auf jeden Fall.
Ja.
Gut, aber das war jetzt nur ein bisschen die Vorlage für die ganze Sache, denn wir wollten ja eigentlich jetzt auch wieder auf die russische Sache eingehen dabei.
Genau, denn leider ist der Punkt Illegalität genau derjenige, der nicht nur der Funken für viele Diskussionen rund um das Thema Schattenbibliotheken, insbesondere natürlich Sci-Hub und LibGen und sowas führte, sondern könnte durchaus auch einer von vielen Sargnägeln sein. Denn es gibt natürlich Verlage, insbesondere unser Lieblingsverlag Elsevier, der geklagt hat dagegen. Und
hätte das gedacht.
Sehr, sehr früh Rechtsmittel eingelegt hat und dann ein kleines bisschen gebraucht hat, um zu ermitteln, genau wie viel Gegenwert das jetzt eigentlich für sie hat. Sprich also, wie viel Schaden haben sie bekommen, weil Sci-Hub den freien Zugriff auf wissenschaftliche Artikel gewährt hat, die normalerweise sie gegen eine durchaus nicht unerhebliche Gebühr vertreiben. Ja, und ich glaube, im Raum stand da diese 62 Millionen wissenschaftlichen Artikel. Und dummerweise hat jetzt ein New Yorker Gericht, vor dem Elsevier geklagt hat, dem Verlagshaus auch Recht gegeben und hat ihnen damit den Schadensersatzanspruch von 15 Millionen US-Dollar für die Urheberrechtsverletzungen zugesprochen.
Zugesprochen, genau.
Ja, also das basiert jetzt erstmal auf einer Liste von, ich glaube, 100 Artikeln, die Elsevier vorgelegt hat, die betrachtet wurden, die Sci-Hub zur Verfügung gestellt hat. Jetzt ist natürlich die Frage, oder eigentlich stellen sich drei oder vier Fragen. Legt Elsevier nochmal nach? Weil sie nochmal glaubhaft darstellen können, dass der Schaden, der ihnen dadurch entstanden ist, nochmal deutlich höher ist als das, was durch die jetzt zugesprochene Schadenersatzforderung gedeckt werden kann. Weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, ob das rechtlich geht. Zweite Frage, die im Raum, so ein bisschen im Raum steht, ist, gibt es Nachahmer? Und leider Gottes gibt es die ersten Nachahmer, wahrscheinlich nicht nur die, aber ich habe jetzt nur die auf dem Schirm. Und zwar hat sich jetzt auch die American Chemical Society, ne, du hattest es gerade gesagt, gerade auch im chemischen Bereich ist Open Access deutlich weniger vertreten. Dadurch ist das natürlich ein Bereich, wo diese in Klammern Urheberrechtsverletzungen, die Sci-Hub begangen hat, nochmal deutlich mehr ins Gewicht fallen. Also zieht jetzt auch die American Chemical Society vor Gericht und hat eine Anklage gegen Sci-Hub gestellt. Und die ist aber, glaube ich, noch offen. Die ist jetzt erst kürzlich an das Gericht gegangen.
By the way, der Artikel, auf den ich vorher verwies, also dieses Manuskript auf PJ Preprints, das sagt auch, dass 97% von Elseviers Artikeln auf Sci-Hub zu finden sind. Mhm. Also grob gesagt alles. Mhm. Und ich glaube auch, dass sie da nochmal, wenn sie jetzt mit 100 Artikeln ankamen und rumgeheult haben und jetzt sozusagen diese Zahlen sehen, werden die das wahrscheinlich nochmal um einige Größenordnungen ausbauen.
Ganz genau. Ich weiß halt nicht, wie die rechtliche Regelung da ist. Übrigens, was wir auch noch verlinken werden, ist das sogenannte Memorandum of Law von den Elsevier-Anwälten. Da kann man mal sehen, dass es sozusagen im Prinzip so eine Faktenschrift, so eine Sachschrift, auf die sich die Anklage bezieht. Da kann man mal durchforsten. Ich finde, das ist durchaus interessant, weil die natürlich sehr, sehr viele Argumentationen auch pro ihrem Standpunkt anführen. Und wenn man mal ein bisschen Zeit und Langeweile hat oder deutlich rechtsinteressiert ist, also deutlich recht interessiert ist, worum, dann ist das ein durchaus interessantes Paper, was man da lesen kann. Und was ich mich auch frage, ist, ob es jetzt sozusagen das Mittel der Revision gibt. Also welche Rechtsmittel stehen jetzt Sci-Hub zur Verfügung, um gegen ein solches Urteil vielleicht noch in irgendeiner Art und Weise vorzugehen?
Ja, wenn sie das überhaupt wollen. Also so, ja. Ich denke, die Strategie ist wahrscheinlich eher die einfach nichts machen. Ja. Das ist ja auch der Vorteil letztendlich, dass die Alexandra El-Bakayan eigentlich gar nicht da irgendwie belangt werden kann, weil sie sich irgendwo im osteuropäisch-russischen Bereich irgendwie aufhält und von daher auch nicht belangt werden kann und das auch sich mit dieser ganzen Sache auch juristisch gar nicht auseinandersetzen möchte, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Also es ist, sie sieht das einfach und muss man einfach sagen, die sieht das einfach als ihre Mission hier, an das Wissen zu kommen, weil alles andere unmoralisch ist. Ja. Und warum sollte man sich dann auf dieser Ebene damit auseinandersetzen? Sie sieht wahrscheinlich ein, ja, das ist ein Rechtsverstoß, ganz klar. Das muss man gar nicht diskutieren. Das ist illegal, ohne jede Frage.
Also die Frage ist, die sich mir stellt, ist, gibt es in irgendeiner Art oder gibt es eine Möglichkeit, diese Rechtsgüter gegeneinander abzuwägen? Ne? Also Moral und vielleicht das, was man an Gutem tun könnte, wenn man all dieses Wissen auch frei zur Verfügung stellen würde, versus dem finanziellen Anspruch, den ein Unternehmen vorträgt. Ne? Also ist
Matthias, das glaubst du nicht wirklich, oder?
Ich weiß es nicht. Ich meine, es gibt ja internationale Gerichtshöfe, ne?
Und ja, aber so, nee, das glaube ich, also das
glaube ich auch nicht.
Das also schön. Das ist das da würde ich auch sagen, das wäre super schön, aber nee, da glaube ich, da sind wir weit entfernt, dass sowas gemacht werden würde, dass sie sagen, ja, es ist hier menschlich, es ist von der Öffentlichkeit bezahlt und jeder sollte Zugang haben und es würde der Menschheit allgemein sehr helfen. Aber und die paar Verlage brauchen das Geld nicht so in der Art, das glaube ich nicht. Das ist sehr utopisch. Ich glaube nicht, dass da irgendwie auch nur in diese Richtung gegangen bewegt werden kann.
Ja, wahrscheinlich nicht. Ich meine, du hattest ja gerade gesagt, dass irgendwie, was waren es, 97% der Sachen genau. Von Elsevier sozusagen über Sci-Hub zugänglich sind. Das kann man ja auch wieder in zwei Lesarten lesen. Ne? Das eine ist, das ist irgendwie das ist sozusagen der Körper dieses Verlages, der da auf eine Art und Weise zugänglich gemacht wird, die zumindest nicht den natürlichen Interessen dieses Unternehmens entgegenkommen. Mhm. Andererseits kann man da aber auch sagen, hey, das ist etwas, wenn dieses Unternehmen jetzt mal zur Einsicht kommen würde und das Ganze auch frei zugänglich machen würde, dann hätten wir hier einen unfassbar großen Schritt getan hin zum Offenlegen eines sehr, sehr großen Anteils des Wissens, der in den letzten Dekaden aus der Wissenschaft generiert wurde. Hm. Und man muss doch das irgendwie drehen können, dass dieses Unternehmens mal zur Besinnung kommt und dann halt vielleicht selber einen Vorschlag mal macht, wie man das handhaben könnte.
Ja? Ich befürchte, dass, also zwei Punkte dazu. Das eine ist, es gab wunderschön in Forschung und Lehre, weiß nicht, ob das jeder kennt, das ist letztendlich nur, ja, das ist, wie soll man sagen, das ist die Wissenschaft von, nicht die Wissenschaft, das ist die Zeitschrift von wer ist der Verband? Ach, jetzt kommen wir nicht drauf, Vermaledeit. Letztendlich vom Hochschulverband und da war ein wunderschöner Artikel war das letztes jetzt, also 2017 auf Seite, lass mich mal schauen, ich glaube 30, genau, das ist, wobei das ist diese fortlaufende Seite, fortlaufende Seite 310, Buy or Die, Folgen der Kommerzialisierung für die Wissenschaftsliteratur. Wunderschöner Artikel, wer da drankommt, ist vom Jörg Grunenberg, der ist, glaube ich, Chemiker, ist der, glaube ich. Theoretische Chemie, ganz genau. Und der hat, also dieses Grundkonzept von Elsevier war schon immer, Leute ausnehmen und es ist wirklich, wirklich so tief verankert in diesem Verlag, dass diese dummen Wissenschaftler doch hier für uns Arbeit machen und wir das komplett aussaugen können. Also wirklich tief, tief in der Historie mit drin.
Verlinkt man daher jetzt nämlich frei zugänglich. Der
ist super, okay, denn ich habe den hier noch in Hardcopy gelesen, sehr gut, das habe ich gar nicht gesehen, super, sehr schön. Also bitte mal zu Gemüte führen, das ist eigentlich ganz offensichtlich. Und auf der anderen Seite habe ich das auch schon mal gehört und jetzt bin ich gerade überlegen, wo, dass Elsevier mittlerweile und auch andere Verlage letztendlich auch mit einer Zeit nach diesem Artikel Goldrausch letztendlich überlegen, was man da machen kann. Und dann sind es halt so Sachen wie Evaluation, wie Datenbanken und solche Sachen. Das ist ein gewisses Problem. Ja. Jetzt versuchen die sich sozusagen in den Markt von Datenbanken reinzupacken, mit wahrscheinlich ähnlichen Ansätzen, diese Sachen dann offen zu halten. Und da muss man natürlich auch wieder Paroli bieten. Also das heißt, ja, das kann sein, dass die hier von diesem ursprünglichen Medium-Journale vielleicht weggehen, aber dieses Prinzip leider auf andere Sachen anwenden, was dann die Sache nicht besser macht. Mhm. Ja, gut, wir sehen, sie haben so ein bisschen Open Access jetzt aufgenommen, weil alle das wollen, aber ernsthaft betreiben machen sie es nicht. Und natürlich, du hast natürlich recht, wenn wir bei denen den Switch machen könnten oder die diesen Switch machen könnten, dann wäre das hervorragend, aber auf der anderen Seite, wir hatten es auch schon so häufig diskutiert, brauchen wir diese Verlage überhaupt? Was bringen sie uns und gibt es da nicht bessere Möglichkeiten?
Eben, also ich meine, ich finde, das schließt sich gar nicht so sehr aus. Und es gibt ja tatsächlich auch seitens dieser drei großen Verlage, ne, der drei größten Verlagsgruppen eher, zu denen Elsevier ja auf jeden Fall zählt, die denken ja auch seit längerem darüber nach, wie sie sozusagen diesen immer stetig lauter werdenden Stimmen, die nach freiem Zugang auch verlangen, entgegenkommen können. Und es gibt ja auch Überlegungen seitens der Open Scholar Initiative, wie man sowas im Zweifel vielleicht angehen könnte. Da gibt's so iTunes Store Modelle, dass man Artikel für einen relativ übersichtlichen Preis direkt kaufen kann, ohne großartige Subscriptions oder Ähnliches abzuschließen. Da verlinken wir nochmal einen Gruppeneintrag in der Open Scholarship Initiative Mailing-Gruppe. Was ich mich frage ist, sehe ich das zu altruistisch oder sehe ich das zu engstirnig, zu naiv, dass ich, wenn ich sage, okay, lass uns zusammengehen, lass uns zur UNO gehen, zur EU und sagen, so, wir haben jetzt hier einen unfassbar großen Sack an wissenschaftlichen Papern, die das geballte Wissen der letzten 25, 30, 35 Jahre ausmachen. Setzt doch einfach eine Stiftung auf, entlohnt uns daraus einmalig und das Ganze ist per se frei zugänglich. Klar wird es dann wieder um den Wert dieser Sachen gehen und ja, man wird bluten müssen, aber die Frage ist,
ja, ist ein super Ansatz. Ist ein valider Ansatz, also super. Ich kann auch schwerlich sagen, wie hoch da die Erfolgschancen sind, müsste man vielleicht mal probieren, ja.
Wahrscheinlich wenig, ja, ne? Und die Argumentation wird ja auch sein, hey, das Wissen ist ja da draußen, zwar nicht legal, nach Meinung einiger Gerichte, aber.
Ja, das ist letztendlich der Ansatz hier, ne? Der Ansatz ist, ich kann mich jetzt irgendwie über Jahrzehnte durch so ein juristisches Ding durchhangeln oder ich baue hier ein Tool, ein Webtool, was das einfach macht. Und das ist Sci-Hub.
Ja.
Und dass Sci-Hub dann hoffentlich auch aufzeigt, wie es aussehen könnte und damit auch irgendwie nochmal zum Umdenken bewegt, ist gut. Es fragt nicht, ob das jetzt passt oder ob das bei genug Leuten ankommt. Oder wir hatten auch mal die Diskussion, dass es Druck rausnimmt, dass die Leute dann einfach sagen, ja, dann brauche ich auch kein wirkliches Open Access mehr, weil geht ja so. Ich bin immer noch der Hoffnung, dass es zumindest Leute auf die Problematik hinweist. Ja.
Und ich weiß nicht, ob nicht Elsevier einfach besser gefahren wäre, wenn die gesagt hätten, okay, lass uns alle diese Subscription-Verträge, die wir mit Institutionen wie Universitäten und Bibliotheken und sowas haben, lass uns die einfach wegschmeißen. Lass uns ein Modell machen, wo Studenten 99 Cent einmalig zahlen, wissenschaftliche Mitarbeiter irgendwie 3,99 und Professoren irgendwie 5,99. Und dann hat jeder Individualzugänge. Ich weiß nicht, ob sie damit langfristig nicht auch einfach besser gefahren wären. Also sogar monetär besser gefahren wären.
Nee, glaube ich nicht. Und das ist sehr experimentell. Momentan sind sie auf einer enorm starken Position und können sich jetzt Stück für Stück vielleicht runterhandeln lassen. Und aber ganz langsam und sehr gemach und mit viel Diskussion und während das diskutiert wird, machen sie eine Menge Geld damit.
Ja.
Vielleicht sehen sie auch so, ja klar, in 20 Jahren sieht das vielleicht alles anders aus, aber bis dahin lassen wir uns das alles hier schön vergolden und machen genauso weiter, wie wir können, soweit wir eben können und machen halt immer ein kleines Strittchen vor, um hier irgendwie Goodwill zu zeigen, aber mehr auch nicht. Es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie fundamental was sich ändern wird. Und deshalb, ja, Björn Brems sagt das ja auch zum Beispiel, der sagt ja, okay, lass diese Diskussion mit Elsevier, wir machen das jetzt einfach ohne und versuchen das anders zu fahren. Ich hatte es eigentlich für später angedacht, denn wir sind jetzt im Teil Aktivismus, aber letztendlich passt das hier, es ist nämlich aus Open Access. Da kann jeder eigentlich mit beitragen. Es gibt nämlich gerade ein schönes Beispiel wieder. Ich habe immer wieder eins auf der gebraucht, wenn ich gesagt habe, das ist ja eine Option, und zwar die Option ist folgendes. Oder einen Schritt zurück, was macht denn so ein Verlag aus? Oder was macht ein Journal aus? Das ist letztendlich gewisses Branding, also Nature, Science und sowas, klar, ist total hip, aber das andere ist eigentlich die Community. Und klar, bei diesem, sagen wir so, Nature und Science wird das schwierig sein, aber bei Zeitschriften, die sich innerhalb einer Gemeinschaft, sagen wir irgendwie Physiker für, keine Ahnung, Solartechnik oder was auch immer, oder das gibt es natürlich nicht, aber irgendwie für, sagen wir mal, Bioinformatik. Wenn da die ganze Community sagt, okay, bisher haben wir in diesem Journal bei Elsevier oder bei Springer oder sonst was publiziert. Jetzt sagt die ganze Community, aber wir gehen in ein anderes Journal, das wir selber gestalten, wo wir selber die Hand drauf haben, auch bezüglich Finanzen. Dann kann das gehen, weil das Problem ist, wenn sozusagen nur einzelne Leute ausbrechen und sich dann irgendwie bewerben, ne, es geht ja wie immer um Positionen in der Wissenschaft, dann ist das ein Problem. Dann werde ich nicht meine Credits bekommen, die ich eigentlich haben könnte, wenn ich beim anderen Ding geblieben wäre, beim anderen Journal. Mit diesem Ansatz allerdings, wenn sozusagen die ganze Community umzieht, ist das Problem beseitigt. Und das ist sozusagen so dieses Common Action Problem, das heißt, das gesamte Umfeld muss sich dann dahin bewegen.
Hat man ja gesehen bei diesem Linguistenjournal, ne?
Wie heißt genau, das? Und genau. Und ich habe jetzt, bitte, genau. Ich weiß es nämlich nicht mehr, aber ich hatte dieses andere Beispiel jetzt rausgesucht, und zwar, wo haben wir es? Algebraic Combinatorics. Die Editoren von diesem Journal wollen ein neues Journal machen, was dann nur heißt Algebraic Combinatorics. Und das unter dem Fair Open Access Principles fahren. Die kannte ich bisher auch, glaube ich, auch noch nicht. Oder ich hatte sie nicht auf den Schirm, habe ich jetzt auch mal verlinkt hier. Das sind letztendlich ein paar Prinzipien, die, naja, in gewisser Weise ein besseres Open Access vielleicht propagieren, als das häufig der Fall ist. Denn unter anderem haben die als einen von den Punkten mit dabei, dass die Fees relativ gering sein sollen. Also hier Punkt 5, die Preise für diese Publikation sollen gering und transparent sein. Und ich glaube, die haben das hier unten nochmal erklärt. Das soll, glaube ich, unter $1,000 pro Artikel sein. Ja. Und das ist jetzt also mal ein schönes Beispiel, wo eine gesamte Community sagt, okay, wir ziehen um, wir wollen unsere Artikel jetzt unter einem gemeinsamen Fahne wiederführen. Vorher war es ein Journal, was bei, in dem Fall hier bei Springer war, und jetzt unter eigene Fahne fahren. Das ist eigentlich ein super Beispiel. Und das ist natürlich schwierig, irgendwie viele Leute zusammenzuführen, aber das ist eigentlich die Art und Weise, das zu machen. Weil man dann auch das ganze Bewertungssystem mitbringt. Ja, das heißt, wenn man sich dann wieder auf Positionen bewirbt und sowas, und die Leute wissen, ah, okay, er hat in diesem oder sie hat in diesem Journal entsprechend publiziert und hat entsprechend da die Reputation eingefahren. Passt jetzt auch sozusagen in dieses Gesamtproblem wieder mit rein, wie kommt man von solchen Großverlagen weg? Und ich hoffe, da werden sich auch noch mehr Leute in der Richtung bewegen. Würde ich persönlich sogar gleich auch noch eins nachlegen. Und zwar, ich glaube, wir hatten das sogar mal angesprochen. Und zwar JOS, The Journal of Open Source Software. Hat mir das schon mal, erinnerst du dich schon mal?
Ich glaube, ja.
Ja, das ist letztendlich ein Journal, wie der Name sagt, das sich mit Open Source Software auseinandersetzt und dabei eigentlich einen ganz coolen Paradigmenbruch eigentlich betreibt. Und zwar, wenn ich ein Paper über ein Tool schreibe, über ein Software-Tool, dann fühlt sich das immer sehr, sehr seltsam an. Vielleicht andere Leute, die jetzt auch Software schreiben und schon mal einen Artikel darüber geschrieben haben, werden das vielleicht wiedererkennen. Ja, wie sieht so ein Artikel aus? Ja, man hat Abstract, man hat eine Introduction, man hat dann vielleicht einen Methodenteil, Ergebnisse und Diskussion. So, und jetzt wende das mal auf ein Tool an, was du geschrieben hast. Ist das jetzt ein Ergebnis? Ist das Material and Methods? Was ist denn das? Das fühlt sich mal ganz, ganz seltsam an, weil das einfach aus einer anderen Zeit stammt, was nicht und nicht für diese Sachen gebaut war. Und Joss hat einen ganz anderen Ansatz. Joss sagt eigentlich, dass ein Paper für ein solches Tool ist eigentlich nur Werbung. Und dann wird diese Werbung eigentlich gereviewt. Was aber eigentlich gereviewt werden sollte, ist das Tool selber. Und dafür haben sie so ein paar Checkboxes sozusagen, okay, Source Code ist da, Dokumentation ist da, und das ist nämlich das Wichtige, wie soll das Ding dokumentiert werden, nicht in Form eines Papers, sondern als Teil der Dokumentation dieses Tools. Tests da und alle solche Sachen werden dann sozusagen abgefragt. Wird auch alles auf GitHub gemacht und sehr transparent, also man kann sehen, okay, hier fehlt noch was, sagt der eine Reviewer, dann wird das noch nachgeschoben und so. Das heißt, alles transparent und zu einem Preis, der, was war das, irgendwie $3 pro Artikel ist. Mhm. Also ganz anderes Konzept, super günstig. Lässt sich zumindest für solche Tools ohne Probleme anwenden. Jetzt die Frage, kann man das bei anderen Sachen auch machen? Hier natürlich auch wieder jetzt das Abwägen. Soll ich da jetzt meine Tools reinpacken oder gehe ich jetzt aus meiner Perspektive zu Oxford Publishing, die das Journal of Bioinformatics haben? Also sozusagen Klassiker in der Community. Momentan, wenn es um meine Reputation geht, werde ich Letzteres wählen. Also gehe ich zum etablierten Journal. Wenn es jetzt allerdings einen allgemeinen Shift dahin gibt, dann ist das natürlich auch eine Motivation, diese alten Sachen beiseite zu legen und neue Sachen anzugehen. Konkret bei Joss sind auch so Sachen wie, wo wird das Ganze gelistet? Und jetzt, um meinen Brückenschlag wieder hier zu machen, in den Lebenswissenschaften, also Biologie, Medizin, ist halt PubMed sehr wichtig, dass man in Medline ist und die Suchmaschine zu PubMed, dass man da gelistet ist in dem Journal oder dass das Journal dort gelistet ist, um gefunden zu werden. Das ist bei Joss noch nicht der Fall. Aber, tolle Sache, kann man bei GitHub sehen, hat mal jemand vorgeschlagen und jetzt wollen die Leute das auch entsprechend versuchen, dort gelistet zu werden. Das ist auch von dem Konzept her, ich weiß normalerweise, dass bei so einem Journal hinter der Bühne abläuft, weiß ich gar nicht, währenddessen hier haben sie GitHub-Issues dafür und diskutieren alles in Offenheit. Das ist mal, finde ich, ein richtig cooler Ansatz. Hm. Gefällt mir richtig gut. Also ich werde da hoffentlich auch bald mal was drin publizieren. Ich habe schon was am Start, was da bald nicht landen wird.
Hm. Sehr gut.
Aber auch hier, ich habe mehrere Sachen am Start, aber auch hier wieder hat zum Beispiel mein Kooperationspartner gesagt, ja, sieht cool aus, aber die werden ja nicht in PubMed gelistet. Also wieder, man muss hier so ein paar Checkboxes erstmal machen, um das auch diese Akzeptanz in der Community zu fördern. Also ein kleiner Verweis drauf, vielleicht wer das noch nicht auf dem Schirm hatte, würde ich mal unbedingt anschauen. Man kann sich auch bei Reviewer, kann man sich auch eintragen, auch so eine schöne Sache. Ja, wie werde ich da Reviewer? Momentan kann ich auf einer Datei auf GitHub mich eintragen und dann bin ich Reviewer. Wie kommt man sonst an sowas? Hm. Also viele interessante Sachen, die auch vielleicht erstmal erprobt werden sollten, aber denke ich ganz, ganz cool sind. Gut. Jetzt haben wir eigentlich fast hier unsere ganzen Open Access Sachen hier in diesen Activism Zeug mit reingetan, aber es passt einfach verdammt gut. Ja. Das ist einfach eine runde Sache und es sind viele Aspekte oder Facetten von diesem Gesamtproblem. Wie kann man damit umgehen? Wie können wir uns aus der momentanen Situation, die doch sehr zugunsten von diesen alten Verlagen sind, rausbewegen und zu einer Gesellschaft, die halt von diesem generierten Wissen auch profitiert? Hm.
Ein Aspekt, wie man zumindest das Ganze angehen kann, ist ja der zivile Ungehorsam. Im Prinzip genau. was die Elena gemacht hat. Ein anderer Ansatz ist der institutionelle Ungehorsam, würde ich jetzt fast sagen. Genau. Wir haben ja eine Reihe, wo wir gerade bei Elsevier noch waren, wir haben ja eine Reihe von auch deutschen Universitäten, Bibliotheken, die als Reaktion auf auch auf die anstehenden und durchgeführten Verhandlungen in diesem Deal-Projekt zwischen Hochschulrektorenkonferenz und unter anderem Elsevier ihre Subskriptionsverträge mit Elsevier gekündigt haben. Und mit Freude kann ich, sehe ich das jetzt auch, unter anderem die Berliner Universitäten da mitgezogen sind, sprich Freie Technische Universität, HTW Charité, glaube ich, die ab 2018 ihre Elsevier-Verträge auch nicht weiter verlängern werden. Und wir verlinken mal einen, den Blog-Eintrag dazu seitens der Open Access Beauftragten der TU Berlin. Hat man ja auch schon öfter hier. Die TU Berlin hat ja nicht nur einen Open Access Beauftragten, sondern die hat auch noch diverse Mitarbeiter und die machen alles, was sie tun, auch öffentlich diskutiert in ihrem Blog, was ich super finde. Also diskutiert ist jetzt übertrieben. Da scheint mir relativ wenig Diskurs im tatsächlichen Blog stattzufinden, aber sie machen es zumindest öffentlich. Was ich per se zumindest mal gut finde. Eine noch bessere Entwicklung, noch bessere ist falsch, aber eine noch andere Entwicklung sehen wir jetzt gerade in Finnland. Wir erinnern uns ja an Cost of Knowledge, dem Elsevier-Boykott, glaube ich, von Tim Gowers mit initiiert. 2012, wenn ich mich richtig erinnere.
Oh, schon so lange her.
Ja, damals natürlich mit sehr, sehr viel, in der wissenschaftlichen Welt zumindest, mit sehr, sehr viel Echo durch das Wissenschaftssystem getragen worden. Ich denke, da wird es auch einen deutlichen Image-Schaden für Elsevier gegeben haben, der jetzt aber nicht dazu geführt hat, dass sich das Unternehmen im Änderungszwang sieht. Leider ist darüber hinaus meines Erachtens besonders langfristig wenig passiert an Folgen, insbesondere an Verbesserungen, trotz dessen, dass The Cost of Knowledge diesen Boykott über 16.000 Wissenschaftler mitgezeichnet haben. In Finnland gibt es jetzt gerade einen neuen offiziellen Elsevier-Boykott, und zwar initiiert von der, ich glaube, von der Vereinigung der finnischen Bibliotheken oder sowas in dem Dreh. Kann man abrufen unter nodealnoreview.org. Schöne URL, wie ich finde. Ja, sollte man auch, man sollte nodealnoreview.de registrieren und umleiten auf das Projekt Deal in der Hochschulrektorenkonferenz. Oder andersrum. Womit wir wieder beim zivilen Ungehorsam wären, aber ich bin leider nicht Linus Neumann, dem ich sowas zutrauen würde, der das kann. Genau, das Ganze läuft noch, ich glaube, das Ganze läuft so lange, wie jetzt noch das finnische Bibliothekenkonsortium aktive Subskriptionsverträge mit Elsevier hat. Die enden in 155 Tagen. Und Ziel des Ganzen ist natürlich sozusagen das offizielle und individuelle Zeichen zu setzen, dass man damit mit dem Zustand nicht mehr einverstanden ist und dass man in Zukunft dann auch auf Subskriptionen bei Elsevier verzichten kann und will. Finde ich immer gut. Finde ich immer gut. Und, super, und hier genau. Ist es ja halt im Gegensatz zu von einem privaten Menschen, von einem Wissenschaftler selbst initiiert, Tim Gauss, Cost of Knowledge damals, tatsächlich von einer Dachorganisation, von der institutionellen Gruppe, die tatsächlich am meisten davon berührt ist. Und das finde ich schon mal einen guten Ansatz.
Ja, join the rebellion.
Ja, genau. Und die Finnen sind mir per se sympathisch, kann ich auch nicht leugnen.
Ja.
Schön. Wer sich jetzt fragt, wie solche Verträge eigentlich aussehen, was ja auch mal nicht uninteressant ist.
Das, ja. Das sollte man vielleicht nochmal sagen. Also das ist, wir können uns das wirklich fragen, wissen es aber nicht im Allgemeinen, weil halt Non-Disclosure Agreements unterschrieben werden. Also was heißt das auf Deutsch nicht? Was heißt ein NDA auf Deutsch?
NDA. Gut. Ich würde sagen, das ist mittlerweile so in der Businesswelt angekommen. Ja. Geheimhaltungsklauseln.
Also,
in der Regel. Genau,
also sehr gut, ja. Also das, wenn so ein Verlag mit einer Bibliothek verhandelt, dann läuft das unter so einer Klausel. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja. 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 Nun, damit da Leaking in unseren Zeiten heutzutage ein fast schon salonfähiger ziviler Ungehorsam sind, ist eigentlich nicht verwunderlich, dass es auch mittlerweile ein paar dieser Verträge mit Wissenschaftsverlagen geleakt gibt, und zwar bei Science Guide NL. Niederländische Seite, die da verlinken wir mal den Artikel dazu. Und in diesem Artikel findet man einen Link zu Google Drive. Und in diesem Google Drive Ordner finden sich eine ganze Reihe von Verträgen der großen Verlage, De Gruyter, Wiley, Taylor & Francis, Sage, und so weiter mit den niederländischen Institutionen. Da kann man mal reingucken. Finde ich gut.
Und sich informieren, ja, genau. Und wir wollen das ja nicht motivieren, aber falls irgendjemand anderes auch sowas hat, dann könnte es ja sein, dass es auch noch da landet.
Ja, also ich werde schon motivieren.
Hust, hust.
Ich als Außenstehender hab ja, um Gottes Willen, will ja niemanden dazu zwingen, das zu tun. Aber ich finde, das ist schon, das gehört sich einfach so.
Genau. Man kann dann mal am Ende seines Lebens mal zurückschauen, was hat man alles gemacht. Und das ist sicher eine Aktion, die hängen bleibt. Ich hoffe, im Guten natürlich. Ja. Gut, wir sind ja immer noch im Bereich Aktivismus, und da wollte ich mehr so in einer Sache, und das passt jetzt alles gar nicht mehr so richtig rein, nach all diesen großen Sachen kommt jetzt doch was sehr, sehr Kleines. Ich habe hier kürzlich in der Physik, wurde ich nochmal angefragt, nochmal so ein bisschen was über Open Science zu erzählen im Zuge von so einem PhD-Seminar, und mir ist aufgefallen, ich habe jetzt schon so viele Workshops zu Open Science gemacht, und die folgen alle mehr oder minder im gleichen Pattern. Das ist so eine Sache, die hat sich mal rauskristallisiert. Also wo haben wir das bisher gemacht? Auf dem Chaos Communication Kongress, auf den Camps davon, auf der VRM DGHM Tagung. Also ich und noch ein paar andere Leute haben das schon mehrmals gemacht, und irgendwie erfinden wir das Rad immer wieder neu, und deshalb habe ich diesmal gesagt, jetzt mache ich einfach nochmal ein GitHub-Repo. Ich habe bei weitem noch nicht alles drin, aber das soll auch so ein bisschen den Leuten zeigen, wie man das machen kann. Unser Ansatz ist halt, wir zeichnen da irgendwie einmal den Research-Cycle auf, also so irgendwie von Idee, Plan entwickeln, Geld bekommen, Daten generieren, analysieren, publishen und solchen Sachen. Und das kann man entweder so an der Tafel machen, kann sich irgendwie nette Karten bauen, die man ranbaut oder was auch immer. Das kann man eigentlich relativ individuell machen. Und dann fragt man so, okay, wo kann man denn offener sein? Und dann ist den meisten halt irgendwie so, das erste ist halt so Open Access, und dann kann man sich halt da durch dieses Ding durcharbeiten und gucken, wo kann man denn noch offener sein? Und Open Source und Open Data und irgendwie auch offene Grants und all solche Sachen. Also das kann man alles daran diskutieren. Das ist immer so ein netter Aufhänger. Und dann ist halt meistens so die Frage, okay, und wo kriegt man denn jetzt irgendwie Links und Beispiele dafür hin? Und ich habe das angefangen, hier reinzuschmeißen, und es soll eine sehr limitierte Sammlung sein, und ich habe hier schon fast Angst, es wird vielleicht noch größer, als ich wollte, aber letztendlich soll das so eine kleine Sammlung sein, so ein kleines Toolkit halt, wie schon gesagt, oder Toolbox, wenn man sowas selber machen möchte, dass man da irgendwie nicht von Null anfängt und das fahren, einfach anhand dieses Konzeptes fahren kann. Das ist, eigentlich skaliert das auch sehr gut. Wir haben das auf der VRM, DGM haben wir eine Stunde damit gemacht, glaube ich. Hier jetzt bei den Physikern war es auch eine Stunde. Wir haben es allerdings auch schon mit 3 Stunden gefahren, dann auf dem Kongress und auf dem Camp und so. Also das kommt auch ein bisschen darauf an, wer ist dabei, wie viele Leute sind es. Wir versuchen das halt immer sehr interaktiv zu gestalten. Das heißt, dass man auch irgendwie versucht, da Anekdoten von Leuten einzubringen, wenn man halt irgendwie auch ein sehr heterogenes Publikum hat, dann auch noch irgendwie das zu verknüpfen und auch noch zu erklären. Und das ist also heterogen im Sinne von wissenschaftlicher Hintergrund oder Karrierestufe und solche Sachen. Und da kann man das ganz gut machen. Und ich habe ein paar Sachen jetzt vom Andreas Leinbach schon mit eingebaut, die wir dabei entwickelt haben. Also Andreas und ich haben das jetzt 2-mal schon gemacht, 3-mal, ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall bei der VRM Liga haben wir das gemacht, und er hat auch mal Slides gehabt und solche Sachen. Also da sind einige Sachen, die da jetzt noch drin landen, und das wird mit der Zeit wachsen. Also wer da mal draufschauen möchte oder sich da irgendwie sowas machen möchte, der kann da einfach mal draufschauen und sich da dann weiter informieren und darauf vielleicht auch aufbauen. Gerne auch irgendwie jetzt Pull-Requests oder sowas fahren. Ja, genau. Das war in der Richtung. Dann geht's schon fast weiter, denn zum nächsten Thema. Unser großes Themenblock Open Access und Lizenzen ist damit eigentlich weg, denn den haben wir oben schon komplett untergebracht. Wir kommen jetzt eigentlich zu den Tools. Und da ist vielleicht nur zu nennen, dass zwei von unseren Tools, die wir schon häufiger angesprochen haben, ShareLatex und Overleaf letztendlich fusionieren, beziehungsweise, warum haben sie es gesagt, dass ShareLatex Overleaf joint, also hinzukommt. Letztendlich sind es zwei Plattformen, in denen man interaktiv und kollaborativ LaTeX entwickeln kann, also LaTeX-Code schreiben kann und das gleichzeitig angezeigt wird. Ich habe es zugegebenerweise selber noch nicht genutzt, aber ich habe gerade ein Manuskript, wo Leute noch nicht so LaTeX bewandert sind und auch woanders sitzen, wo ich das mit denen zusammen jetzt mal probieren möchte. Das wird für mein persönliches Experiment, das mal zu sehen, wie gut das geht. Da bin ich mal gespannt, vielleicht berichte ich darüber. Genau. Ansonsten ist mir noch so ein klitzekleiner Artikel vor die Flinte gekommen, mal so ein bisschen offene Wissenschaft zum Selberbauen. Da gibt es einen schönen Artikel in PLOS Biology, wo sie für $100 ein Lab bauen, so also mit 3D gedruckten Sachen vom Fluoreszenzmikroskop bis zu Temperaturcontroller und solchen Sachen, was haben sie genutzt, Zebrafish, also Zebrafish, Drosophila und C. elegans anzuschauen, also sozusagen die Haustiere der Forscher sozusagen oder eukaryotische Organismen, die relativ häufig benutzt werden. Wer da mal Lust hat, kann sich das anschauen, vielleicht sogar selber nachbauen. Gucken sollte ich vielleicht auch mal für meine Kinder mal machen. Naja, anyway. Und da bist du ja gerade noch drauf, hast du mich drauf gestoßen. Wir sind ja richtig jetzt schon in die Sphären der Tools aufgenommen worden.
Ja, es gibt ja diese Plattform Labworm, haben wir, glaube ich, hier auch schon vor langer, langer Zeit mal vorgestellt, was eigentlich so eine Plattform ist, die Tools, die für Wissenschaftler interessant sind, zusammenstellt. Findet man von irgendwelchen Tools, die man direkt im Labor nutzen kann, über Plattformen, über so Kollaborationstools für Zusammenschreiben, für Protokolle ablegen, alles Mögliche. Also es ist wirklich, das wächst und wächst und wächst. Es kommen unfassbar viele Tools dazu. Und wie das Ganze funktioniert ist, du gehst im Prinzip, loggst dich ein auf die Webseite und kannst ein Tool einfach vorschlagen. Und das hat jemand mit uns gemacht, also mit Open Science Radio. Der Roy Granite, wenn ich mich nicht täusche, auch derjenige ist, der hinter Labworm zum Großteil steckt. Hat das einfach mal gemacht und hat Open Science Radio als Tool auf der Plattform vorgeschlagen. Und ja, jetzt gibt es uns da irgendwie auch. Und ja.
Ist doch gut, ne?
Wird uns jetzt nicht wahnsinnig viel bringen, aber ich find's charmant und ich empfand das als Kompliment.
Genau, so würde ich das auch ablegen. Schön, dass wir da aufgenommen wurden.
Gut. Zumal, also das eigentliche, mir fehlen heute irgendwie die deutschen Begriffe, das eigentliche, was da dran wirklich charming ist, ist, dass immer wieder zu sehen, welche Leute einen hören, ne? Und von jemandem vorgeschlagen zu werden, den man selber nicht kennt, finde ich immer wieder erstaunlich.
Hallo Mama.
Genau. Der noch nicht mal deutscher Native Speaker ist, finde ich super. Und dann auch noch als Podcast. Also als Podcast auch als so ein Stückchen weit als Informationstool wahrgenommen zu werden, ist irgendwie so ein bisschen auch Belohnung dafür, dass man ja doch irgendwie gedankliche Arbeit in so ein Projekt steckt.
Ach, das, by the way, jetzt wird es wirklich englisch. Das wurde jetzt auch von Leuten, die sozusagen durch Wikisite das erste Mal auf Open Science Radio jetzt gestoßen sind, haben gesagt, ich hätte sehr gerne noch mehr von den englischen Sachen. Also gut, ist halt, können wir auch machen, machen wir auch hauptsächlich bei den Interviews. Ansonsten ist das nette, fluffige Gespräch so sicher auch gar nicht schlecht und der deutsche Markt ist ja eigentlich auch ganz groß von daher. Aber ich denke nicht, dass wir sozusagen das Gesamtding hier auf Englisch umstellen. Das ist mir eigentlich auch ganz charmant, dass wir es einfach so runterrattern können und haben dann die speziellen Folgen mit den Englischsprachlern. Ich denke, dann sind beide Gruppen bedient.
Ja. Also ich denke, dass das lohnt sich schon, da auch hin und wieder mal englische Folgen zu machen, vielleicht auch mit englischen Gästen zu Themen, die abseits von Events oder sowas sind.
Genau.
Das werden wir sicherlich auch tun. Es gibt tatsächlich jetzt mittlerweile, ich hatte letztens mal wieder so einen Rundumschlag versucht zu machen, eine ganze Menge an Podcasts, die so entstanden sind über die Zeit, die auch deutlich präsenter jetzt sind und dafür aber schon länger existieren, die sich so ähnlichen Themen wie wir widmen. Da ist ganz, ganz viel dabei an Podcasts, die so das alltägliche Leben, also das alltägliche wissenschaftliche Leben von Wissenschaftlern betrachten. Und dann immer wieder in dieselben Themen laufen wie wir, ne? Wo bekomme ich meine Förderung her? Wo veröffentliche ich meine Ergebnisse? Mache ich es Open Access? Mache ich es irgendwie partizipativ, mein Projekt? Starte ich ein Citizen Science Projekt? Und da gibt es eine ganze Menge. Und es gibt unter anderem einen Podcast, der kürzlich erst gestartet ist, der so ein Stückchen weit, ich glaube, die Idee kam schon deutlich vorher, aber der so ein Stückchen weit befeuert wurde vom letzten Mozilla Sprint. Wie heißt es?
Mozilla Science Sprint, ne?
Oder genau, Mozilla Global Science Sprint oder sowas, genau. Und das ist der The Method Podcast. Und der The Method Podcast ist ursprünglich initiiert worden mal von der April. Die ist dann lange nicht dazu gekommen, was zu veröffentlichen, weil sie, wie wir alle, einfach links und rechts noch eine ganze Menge anderes Zeug zu tun hat. Und hat den Sprint aber dazu genutzt, mal so ein bisschen Mitstreiter zu suchen. Und das Interessante daran ist, dass der Podcast selber Open Source ist. Sprich, du kannst dich über GitHub am Inhalt des Podcasts beteiligen und zwar nicht irgendwie durch Themenvorschläge oder Themen hoch, runter, sonst wie bewerten, sondern tatsächlich durch Beiträge, die du einsendest. Ne? Nimm was auf, send's ein und wenn es passt, wird das Ganze in einer Episode mit aufgenommen. Und ich denke, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es für jede kommende Episode ein Thema, zu dem man dann Einsendungen sammelt. Und es gab jetzt noch nicht so besonders viele. Ich glaube, sie sind jetzt bei der zweiten oder dritten Episode. In der ersten gab es so eine ganze Reihe von Vorstellungen von Leuten, die das interessant fanden und warum sie es interessant fanden und was ihr eigener Zugang zu Open Science ist und Open Source ist. Jetzt gab es die letzte Folge war, glaube ich, ein bisschen themenspezifischer unter der Perspektive, warum oder was bedeutet uns eigentlich Wissenschaft? Ne? Also was ist sozusagen der Kernpunkt, der uns immer wieder an den Punkt bringt, Mühe reinzustecken, Arbeit zu investieren, vielleicht auch in Grenzen zu laufen, in Enttäuschungen zu laufen, aber trotzdem unseren Ball bleiben lässt. Und ich finde das zumindest einen echt interessanten Ansatz. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das Ergebnis, was am Ende rauskommt, wirklich was für mich ist, dauerhaft. Ich fand das jetzt interessant, diese ersten beiden Folgen mal zu hören. Ich glaube, für mich ist das eher ein Thema, für mich ist das zu unspezifisch. Weil die Themen natürlich sehr groß sind. Ja, und ich habe halt gerne so auf dem Detail reitende Diskussionen. Das mag ich ganz gerne. Und ich finde die Machart, den Ansatz aber super. Man muss halt mal gucken, wie sich das trägt. Klar hat man dann so die üblichen Probleme mit unterschiedlicher Audioqualität. Da müsste man im Prinzip eigentlich noch ein bisschen was dran machen. Vielleicht müsste man eine Infrastruktur bereitstellen, die alle nutzen können, ne? Egal, ob du ein tolles Mikro oder ein schlechtes Mikro oder einen tollen Raum oder einen schlechten Raum zu Hause hast, hier ist eine Telefonnummer, ruf da an, bei der wissen wir, wie die Qualität, die ankommt, ist und können entsprechend im Nachgang ein bisschen Audio-Editing machen, sodass bei allen die Qualität gleichsam gut oder schlecht oder mittelmäßig ist. Ne, so hast du halt diese extremen Qualitätsschwankungen, die mich stören, weil ich mich dadurch nicht aufs Gespräch konzentrieren kann. Aber das ist so kleine Details und grundsätzlich finde ich das super, das mal auszuprobieren. Ja,
ich, ich denke, das muss ich mal einrütteln und mal gucken, welche Richtung sich das entwickelt. Ich habe eins gehört und ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte mich jetzt gar nicht mehr an den Inhalt ausreichend erinnern. Also es ist jetzt noch nicht so fest hängen geblieben, aber ich denke, eben dieser Ansatz hat zumindest Potenzial und das sollte man einfach mal beobachten.
Ja. Ja. Hm. Und dann gab es letztens so eine Erwähnung auf Twitter, wo so ein paar Leute akademische Podcasts in Anführungsstrichen empfohlen haben, bei dem wir auch genannt waren, als einzige unter sonst ausschließlich aus den Staaten, glaube ich, kommenden Podcasts. Aber in dieser Reihe waren halt auch eine ganze Menge von so diesem Format, zwei Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler setzen sich hin und sprechen über ihre Schwierigkeiten im PhD-Verfahren oder ihre alltäglichen Schwierigkeiten.
Ist auch wichtig.
Ja, ne? Total. Also weil das ist die Metadiskussion, die auf dem akademischen Level nicht geführt wird.
Ja, richtig. Jein. Das ist genau ein Punkt, das kann ich auch jedem empfehlen. Ich habe es ja mal erwähnt, wir haben ja, Aiden hat das ja angefangen, Aiden Butt, wir hatten ja unseren Podcast mit ihm, ich weiß gar nicht, welche Episoden, aber
28, können wir gleich 29.
Mal so. Super. Der hat ja dieses Hub entwickelt, also Heidelberg Unconference, Unseminars in Bioinformatics. Und wir haben das Konzept ja übernommen und andere auch. Wir haben es hier in Würzburg übernommen, also WUPSIP, Würzburg Unseminars in Bioinformatics and Systems Biology, also kurz WUPSIP. Und bei der Themenfindung sind wir auch ganz häufig, also gerade gestern hatten wir wieder eins und das geht auch sehr häufig so in die Probleme von uns. Ja? Also gerade wir als Bioinformatiker müssen halt kommunizieren, wir müssen uns in einem wissenschaftlichen System zurechtfinden, wo wir auch teilweise gar nicht so das Ansehen haben, ja, dass es Leute sagen, ja, das sind mehr so die Leute, die Service machen und so. Und das, auch diese Sachen werden diskutiert und das kann man sich auch in seiner kleinen Community zusammenbauen und sollte man auch mal angehen. Also manchmal sitzt man auf Problemen und denkt sich, ich bin der Einzige, aber es ist vielleicht gar nicht schlecht, das auch gemeinschaftlich zu organisieren, so vielleicht auch wieder so als therapeutisches Gespräch, aber dann auch mit klaren Handlungsempfehlungen oder Handlungsmöglichkeiten als Gruppe. Von daher kann ich das auch empfehlen. Podcast, super, dann kann man es noch weiter raustragen, aber vielleicht auch, wenn man das jetzt noch nicht so ganz publik machen möchte, dann zumindest im geschlossenen Kreise oder im größeren Kreise da diskutieren und sich da austauschen. Mhm. Auch gerade über diese Metathemen auch mitunter. Ja. Gut, dann kommen wir einfach noch zu unserem letzten Teil, der geht über Peer Review und Metrics und da haben wir auch ein paar Sachen gesammelt, da kam wieder einiges zusammen.
Hm. Eigentlich wollten wir tatsächlich so ein bisschen den Fokus schon in dieser Episode auf Peer Review legen. Ist ja so ein Thema, was so über die letzten Episoden immer mal wieder hochkam. Haben wir noch mal ein bisschen verschoben, weil ich glaube, das ist ein Thema, was sich lohnen würde, eigentlich noch mal sehr spezifischer zu betrachten, also noch mal sehr genauer zu betrachten, wo es herkommt, was sozusagen der Modus ist, in dem wir uns derzeit befinden und natürlich die spannende Frage eigentlich, wo es hingehen kann. Mhm. Vielleicht kriegen wir da auch noch mal jemanden dazu, der da deutlich tiefer drin steht als wir das tun, insbesondere als ich das tue. Schauen wir mal. Nichtsdestotrotz gab es eine Reihe von Veröffentlichungen tatsächlich, die zum einen spannend sind und zum anderen auch durchaus spannend als Vorbereitung für eine tiefergehende Peer-Review-Folge dienen können, die wir hier zumindest nicht unerwähnt lassen wollten. Das erste ist ein Paper, was Tony Ross Hellauer jetzt veröffentlicht hat, ich glaube bei Faculty 1000 Research, wenn ich mich nicht täusche. Tony hatten wir schon öfter erwähnt, insbesondere zu dem Thema Open Peer Review in den letzten paar Folgen. Der hat nämlich im Open Air Blog eine kleine Blogpost-Reihe zum Thema Open Peer Review geschrieben, insbesondere besonders tiefgehend bezüglich der Definitionen von Open Peer Review. Ne? Was sind sozusagen die Komponenten, die man Open Peer Review zuteilen könnte, wenn man sich die unterschiedlichen Definitionen dafür anschaut? Und ich denke, das ist so ein Stückchen weit auch das Skelett, um das er das Paper geschrieben hat, was jetzt veröffentlicht ist. Ich glaube, das ist auch noch in der Begutachtungsphase.
Ich glaube auch, ich muss gerade mal schauen. Ich glaube, da waren noch nicht alle Häkchen gesetzt, genau. Also wie du selber sagst, es befindet sich ja auf Faculty 1000 Research als Item. Und Faculty 1000 Research ist letztendlich eine Post-Publication Peer-Review-Plattform. Das heißt, man postet den Artikel Artikel hin, wird natürlich einmal kurz vom Editor angeschaut und dann werden die Reviewer eingeladen und dann wird sozusagen oder live sozusagen das ganze Ding kommentiert oder gereviewt und dann kriegt man hier so Häkchen und momentan sehe ich hier ein Häkchen und noch drei Fragezeichen. Und wenn ich das hier richtig sehe, sind auch die drei Reviewer hier entsprechend genannt. Also das ist, man kann das hier relativ fein granuliert auflösen, wie offen hätte man es gerne. Und der eine hat es anscheinend schon gemacht, der Richard Walker, der hat schon sozusagen seinen Report abgegeben und die anderen, glaube ich, noch nicht.
Doch, oder es haben alle Referees schon den Report abgegeben, allerdings mit Reservations.
Genau, approved with genau, Reservations genau. Ist dieses Fragezeichen. Oh, ja, in der Tat, ja gut. Mhm.
Also im das Prinzip heißt, sagen drei von vier, würden wir auf jeden Fall annehmen. Es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, die eventuell damit reinfließen sollten.
Genau, richtig.
Wer das Tool nicht kennt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der Faculty 1000 Research nicht kennt. Aber das ist so ein Stückchen weit, wie man sich den Prozess offen vorstellt. Also das Paper ist offen, der Artikel ist offen, man sieht, welche Referees, wie viel und welche Referees eingeladen wurden, um das zu begutachten. Und was man vor allen Dingen auch sieht, ist die Begutachtungsreports.
Genau, man kann draufklicken. Und das ist hier auch meines Erachtens frei einstellbar, wie weit man sozusagen das haben möchte, ob man klassische, komplette Transparenz haben möchte, Intransparenz haben möchte, also nicht sozusagen nicht weiß, wer es war und auch nicht lesen kann, aber hier hat Toni dann wirklich Best Practice gefahren und sozusagen alles freigestellt.
Fun Fact am Rande. Einer der vier Referees, nämlich Baha Memani, ist bei Elsevier. Ne?
Das ist in der Tat lustig.
Nur Fun Fact. Ich will damit nichts aussagen.
mal schauen hier. Okay.
Also was dem Ganzen, glaube ich, auch nochmal zeigt, dass an der Stelle genau sowas passieren kann. Ne? Dass du halt auch Referees oder Begutachter hast, die im Zweifel zumindest mit einer anzunehmenden Position zu dem Thema schon kommen.
Ist ja dann auch der Vorteil. Man kann ja ganz klar sehen, wer war es und woher kommt das Ding und welche Agenda ist vielleicht mit dahinter oder welche grundsätzliche Position wurde hier eingenommen und auch aus der die Sache begutachtet. Finde ich jetzt auch okay. Ja.
Ist auf der anderen Seite auch nicht verwunderlich, dass jemand von Elsevier dabei ist, weil wir ja insbesondere gesehen haben, dass Elsevier in den letzten Monaten ja auch sehr verstärkt sich mit dem Thema Peer Review, Open Peer Review beschäftigt hat und ja auch so ein Stückchen weit, wie er diese Lachnummer gebracht hat, mit, dass sie sich das Verfahren irgendwie schützen lassen wollten.
Wollen, ja.
So. Nun gut. Wir bleiben einfach mal auf Faculty 1000 Research, denn es gibt einen zweiten Artikel, der da veröffentlicht wurde, der, Fun Fact am Rande, auf Overleaf geschrieben wurde, kollaborativ. Und zwar von uns teils sehr gut bekannten Personen, unter anderem dabei John Tennant, den wir hier öfter erwähnt hatten, Jonathan Dugan, den du im Interview schon hattest,
genau.
Daniel Mietchen, den wir hier oft erwähnen, Bastian Gresshake, den wir hier oft erwähnen, den ich schon im Interview hatte, Tony Ross Hellauer, Cameron Nalon. Und eine unfassbar große Anzahl weiterer Autoren, also jetzt nicht unfassbar groß, aber das sind schon so 20 Leute, oder? Die sich mal aus verschiedenen interdisziplinären Perspektiven angeschaut haben, wo Peer Review eigentlich herkommt und welche Innovationen da stattfinden und wohin es führen kann. Das ist ein wirklich umfangreicher Artikel, der übrigens auch noch gar nicht im Peer Review ist, der sozusagen in dem Status ist, Awaiting Peer Review.
Genau. Das heißt, er ist es, aber es kam noch nicht zurück sozusagen.
Okay, ich dachte, Awaiting Peer Review wäre, dass auch noch nicht feststeht, wer die Reviewer sind.
Muss ich sagen, muss ich passen, weiß ich nicht, wie hier die verschiedenen Statusmeldungen sein können. Vielleicht hast du da auch recht, ja? Will ich gar nicht ausschließen.
Ist aber trotzdem schon ziemlich gut besucht. Über 2300 Views ist, glaube ich, schon gar nicht so verkehrt. Der ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Was ich super finde, ist genau dieser interdisziplinäre Ansatz. Ne? Weil tatsächlich ist die Historie von Peer-Review-Verfahren in unterschiedlichen wissenschaftlichen Kontexten, hat sich auch unterschiedlich entwickelt. Zum einen unterschiedlich schnell, zum anderen aber auch methodisch unterschiedlich. Und das finde ich super, dass das hier mit aufgenommen wurde. Was ich auch nochmal gut finde, ist, dass man explizit ein Chapter sozusagen darauf verwendet hat, den Akt des Peer Reviewing, also die Begutachtung selber als wissenschaftliche Leistung mit anzuerkennen und unter diesem Gesichtspunkt sich mal anzuschauen, wie ist das eigentlich gewesen und wie kann das eigentlich sein? Wie gibt man Peer Reviewern Credit für ihre Begutachtungsaktivität? Und es gibt eine Reihe von spannenden Ansätzen da drin. Es gibt eine Reihe von jetzt nicht revolutionären neuen Erkenntnissen, aber in der Form mal wirklich fundiert dargelegten Erkenntnissen, die ich spannend finde. Ich gebe aber auch zu, ich bin noch nicht ganz durch.
Ja, das ist auch ein ziemlicher Brocken, aber es erschlägt wirklich sehr viele Aspekte von der ganzen Sache mit einer deutlichen Tiefe, und das ist, denke ich, eine wunderschöne Sache, wo man Leute mal zu der Gesamtproblematik darauf verweisen kann. Das ist wirklich das Machtwerk und setzt da wirklich einen Standard in der Richtung.
Ja. Spannend ist natürlich für alle im Prinzip das Kapitel 3, was auf die Zukunft, auf die potenziellen zukünftigen Modelle eingeht. Und da ist unter anderem auch das Modell, was du vorhin erwähnt hattest, das GitHub-Style-Modell auch mit erwähnt.
Genau. Einer von den Autoren ist auch, also der Kyle Niemeyer, das ist auch einer von den Leuten, ich weiß gar nicht, ist er da Editor oder ist er, auf jeden Fall ist er involviert in die ganze Sache. Bei den GitHub-Issues poppt er immer wieder auf, macht viele Vorschläge.
Bei Jossmann so.
Nein, Kyle Niemeyer. Und Daniel Katz ist ja, glaube ich, auch mit Joss verknüpft, meines Erachtens. Also von daher sind da schon ein paar Leute auch aus dem Feld mit dabei.
Ja. Genau. Und die dritte Veröffentlichung findet man auf Figshare. Es gab ja dieses Jahr wiederum die Spot On, oder letztes Jahr, glaube ich, war es, bezieht sich dieser Report drauf, die Spot On Conference in London, die sich ja um technische, soziale, organisatorische Aspekte im Wissenschaftsbetrieb kümmert, ist jetzt mal so ein bisschen flach zu sagen. Und dazu gibt es hier einen Bericht, denn ein Teil des Themenfeldes auf der Spot an war unter anderem Peer Review. Und jetzt haben zwei Autoren, nämlich Rachel Burley und Elizabeth Moylan, mal einen Report geschrieben zum Thema, wie Peer Review eigentlich im Jahr 2030 aussehen könnte. Die beiden Autorinnen kommen jeweils von Biomed Central oder Digital Science. Wer Digital Science nicht kennt, das ist so ein bisschen diese Rolle des Inkubators für Tools, Plattformen, die sich im Bereich Digital Science, Open Science tummeln. Unter anderem auch Overleaf ist in deren Portfolio, Figshare selber ist in deren Portfolio. PubMed, wenn ich mich nicht täusche, oder Biomed, ich weiß jetzt gerade auch nicht so ganz genau, also schon auch ein sehr, sehr etabliertes Unternehmen, was aber eher so im Untergrund, hätte ich jetzt beide gesagt, im Background arbeitet. Im
Hintergrund. Die kommen ja eigentlich aus der Nature Publishing Group oder aus dem Umfeld davon, meines Erachtens, genau.
Genau. Na, auch das hier also wieder ein interessanter Aspekt. Ein bisschen weniger experimentell. Also jetzt nicht geschrieben, sondern die Ideen, die da beleuchtet werden, sind ein bisschen weniger experimentell oder ein bisschen weniger forsch oder mutig als das, was in dem vorangegangenen Paper diskutiert wird. Aber insbesondere unter dem Blick des geschichtlichen Blicks zurück auf das, wie sich Peer Review entwickelt und etabliert hat vor allen Dingen, und die Frage, wie nachhaltig und wie moralisch ist denn das Ganze in Zukunft betrachtet, insbesondere unter der Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten, wie können wir Peer Review ersetzen durch zum Beispiel künstliche Intelligenz. Durchaus interessant. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so eine Frage, die, die ich mir abschließend gestellt habe, nachdem ich da überall mal so ein bisschen durchgeblättert habe. Und vielleicht ist das was, was wir dann in die nächste Sendung, die sich speziell mit Peer Review mal beschäftigt, mitnehmen. Wo sind eigentlich die Grenzen von Peer Review? Ich meine, die Paper, die heutzutage rauskommen, mit den wissenschaftlichen Methoden, die immer spezialisierter werden, die immer komplexer werden, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der wachsenden Daten, die zur Analyse auch herangezogen und produziert werden können. Wo ist eigentlich die Grenze von menschlichem Peer Review, was noch sinnvoll ist? Um zu begutachten und auszusagen, ob das jetzt, ob die verwendete Methodik oder die Herangehensweise oder die Findings wissenschaftlich qualitativ hochwertig und relevant sind. Na, und wo ist die Möglichkeit, wo die Technik uns unterstützt und findet vielleicht die Technik auch irgendwann ein Ende? Also das ist, ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was vielleicht noch ein bisschen arg weit in der Zukunft liegt, aber ich glaube, es gibt auch heutzutage schon Fälle, wo Peer Review eigentlich nicht mehr in guten Gewissens durchgeführt werden kann, weil es entweder niemanden gibt, der es tun kann, weil das Thema so speziell ist, oder weil die verwendeten Analysenalgorithmen so kompliziert sind, dass man für die Begutachtung alleine schon dasselbe Maß an Expertise mitbringen könnte, wie der das Paper eingereicht hat.
Ja, aber das ist ein Problem, was du bei anderen Sachen ja nicht auch schon immer hattest, dass die Leute das schon sehr, sehr tief drin sein müssen, um die Thematik in der Tiefe zu verstehen, wie es dafür nötig ist.
Also,
Das ist,
ja. Also ich glaube, es gab da letztens so ein Paper, wo jemand ein mathematisches Problem gelöst hat, mit der Verteilung von Volumen in Räumen oder irgendwie sowas. Also, ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm, was im Prinzip eins der großen mathematischen Probleme löst, was aber extrem schwierig im Peer-Review-Verfahren ist, weil es niemanden gibt, der das Ganze mal übersehen kann. Ja. Und im Prinzip ist aus der, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, aus dem Begutachtungsansatz dieses Papers im Peer-Review-Verfahren sind neue Dinge sozusagen entwickelt worden, damit das überhaupt möglich ist.
Ja, es ist halt dieses Konzept sozusagen, ich sitze in meiner Klausel und entwickle was, ist halt vielleicht auch teilweise überholt und muss halt auch zusammen gemacht werden. Und dann, wenn du sozusagen die drei Menschen auf der Welt zusammenbringst, die das bearbeiten, dann gibt es einfach nicht Nummer vier, die das noch peer-reviewen kann. Ja. Also klar, es ist interessant. Aber das sind auch so Details, da können wir uns dann gerne nochmal drauf stürzen. Das klingt sehr interessant.
Genau. Ja, ich denke, wir sind für heute, wenn du nichts mehr hast, wahrscheinlich so gut wie am Ende.
Genau, das war da auch eine runde Sache, denke ich mal wieder. Ja, wir wissen, ihr habt wieder lange gewartet, aber ihr kennt ja unsere Probleme und wir können einfach sagen, einfach auf den RSS-Feed oder was auch immer schauen. Es kommt sicher bald mal wieder was rein.
Ja, das hoffen wir.
Genau. Gut, dann herzlichen Dank fürs Zuhören und sicher bis baldig wieder.
Macht's gut. Bis dann. Tschüss.